Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Hallo, sind Sie eventuell ein VM-Experte oder besonders detailverliebt, wenn es um VM geht? Dann sind Sie bei dieser Episode genau richtig. Denn heute wird über die neuesten technischen Features und Pläne berichtet, die kürzlich in der hochkarätigen technischen Influencer-Community der VM Vanguards in Prag bekannt gegeben wurden. Hören Sie selbst rein!
Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast Vanguard in the Land. Da unser Moderator Marco heute leider nicht zur Verfügung steht, machen wir diese Episode zu zweit. Falco und ich waren auf dem VM 100 Summit in Prag und wie in dem letzten Podcast versprochen, haben wir hier einige Infos mitgebracht. Es tut sich viel und die wichtigsten Informationen wollen wir heute teilen. Falco, stell dich doch mal ganz kurz vor und gib mir mal einen Eindruck, wie es für dich war.
Ja, Matze, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein wieder mal. Ich bin Falco Banaschak, als Field Solutions Architect bei der Pure Storage angestellt und bin da im Endeffekt verantwortlich für das Thema Data Protection, also alles, was unsere Lösung mit einer VM zum Beispiel können und seit ein paar Jahren auch in diesem Bereich unterwegs. Genau, mein Eindruck war eine super Veranstaltung, muss ich sagen. Ich fand es wieder relativ informativ. Also es gab wieder einige Sessions, die mir sehr gut gefallen haben. Ich habe zwar eine kleine Erkältung mitgebracht aus Prag und war danach ein bisschen müde, weil es auch anstrengend war, aber ansonsten hat es sich auf jeden Fall extrem gelohnt. Ich denke mal, bei dir war es genauso, oder?
Auf jeden Fall. War für mich auch anstrengend, aber mega, komme ich gleich noch drauf.
Cool. Ja, ich will vielleicht nochmal das Konzept kurz erklären. Wir waren jetzt zusammen in Prag beim VM 100 Summit und das 100 Summit, das ist ja ein Konglomerat aus drei verschiedenen Gruppen. Wir haben einmal die VM Vanguards, die quasi so für sich stehen, die eigene Marken für sich bilden mit eigenen Blogs und eigenen Podcasts und so ein bisschen für sich selber auch in Anführungszeichen evangelisieren, was VM angeht. Dann haben wir die VM Legends, die im Endeffekt über das Forum sowie den Community Hub agieren und dort eben der Community helfen. Und dann die dritte Gruppe, was ich auch ganz cool finde, dass die mittlerweile mit dabei ist, sind die VM MVPs. Das sind die internen Mitarbeiter der VM, die quasi so ein bisschen übers Maß hinaus ihren Job erledigen und dementsprechend auch einfach ja für die Community eine Bereicherung sind. Und das sind meistens auch dann wirklich Leute, die du dann bei bestimmten Problemen auch an die Hand bekommst und die auch dann einfach ja ein tiefes Wissen in den Produkten haben, aber auch drumherum über den Tellerrand schauen können. Und deswegen finde ich es ganz cool, dass die jetzt so zusammengewürfelt worden sind und dass es als 100 Summit deklariert ist und die 100 smartesten Leute aus der Community in Anführungszeichen dort vor Ort sind. Und ja, finde ich super Konzept. Für mich war es das dritte Mal, dass ich vor Ort war. Deshalb Frage an dich, Matze. Für dich war das erste Mal. Wie fandest du es denn insgesamt?
Ja, ich kann nur sagen, für mich war das mega. Das war für mich die beste Herstellerveranstaltung, wenn man es jetzt im klassischen Sinne Herstellerveranstaltung nennen kann. Ist ja durchaus ein Event, wo nur ausgewählte Personen hin dürfen, aber das war so für mich das beste Event, wo ich in der Art bisher war. Um so ein paar Highlights zu nennen, also jeder Produktverantwortliche dort in verschiedenen Bereichen, sei es der klassische VBR, VBM, die ganzen Agents, die es gibt, hat jeweils sein Produkt immer selbst vorgestellt und eben quasi Rede und Antwort dort gestanden. Und es war dementsprechend natürlich ein tiefen Einblick, den man dort bekommen hat. Und das alleine war schon cool. Was ich super fand tatsächlich, war, die Leute alle mal in Person zu sehen, weil mit dem einen oder anderen hatten wir in der Vergangenheit natürlich schon irgendwie Kontakt gehabt oder hat ihn eben aus irgendwelchen Community-Foren oder so gekannt. Ganz witzig fand ich es auch, das klassische VM-Forum. Hier waren ja so die typischen Nicknames, die man dort kennt, die so im Umlauf sind. Jetzt hatte man endlich mal ein Gesicht dazu und hat dann gemerkt, okay, alles klar, mit der Person hatte ich bereits zu tun, habe aber gar nicht gewusst, dass der Mensch sich dahinter verbirgt. Und es war einfach ein ganz angenehmes Gefühl an der Stelle. Was ich top fand, es waren eigentlich lauter Techniker dort. Es war Zero Marketing und Zero Sales. Es ging eigentlich immer nur um die Technik und das hat uns natürlich gefallen. Die Bandbreite von den Leuten, die dort sind, ist maximal bunt. Also es ist nicht so, dass nur dort irgendwie riesen Dienstleister oder Service Providers sind. Von allem ist etwas dabei. Es gibt riesen Service Provider. Es gibt Leute, die einen total anderen Fokus haben wie Konzepte. Die konzentrieren sich im Prinzip drauf, vielleicht Anwendungen zu entwickeln und haben einen 100% Fokus auf die API von VM. andere wie ich zum Beispiel haben damit gar nichts zu tun. Wir sind eher der klassische Dienstleister, der Konzepte macht, aber genauso auch Administratoren von Unternehmen. Also da war im Prinzip jeder vertreten und es gibt halt eine sehr interessante Mischung und auch eben einen guten Austausch.
Ja, das finde ich auch. Also das ist für mich auch eigentlich der Hauptpunkt an der ganzen Geschichte, weil du bist immer so ein bisschen in deiner Bubble gefangen, vor allem wenn du auf einem, sagen wir mal, Dienstleister-Ebene unterwegs bist und du kriegst gar nicht mit, was die Administratoren vielleicht für einen Stress haben mit dem Thema, wo du gar nicht drüber nachdenkst. Oder aber auch, wenn es um die Service-Provider geht, dass die ganz andere Skalierung anbieten beziehungsweise ganz andere Skalierung auch unterwegs sind. Dementsprechend ist das auch für uns beide, war das, glaube ich, auch so ein bisschen auch erweiternd, weil wir halt so unsere Probleme haben und unsere Themen gesehen haben mit dem Produkt. Es gibt natürlich nicht nur Probleme, aber es gibt auch einfach auch Challenges, die man lösen muss, aber dass halt auch andere ganz andere Challenges hatten. Und der Austausch da war natürlich super.
Genau, nennen wir es Herausforderungen. Genau. Nun aber zum eigentlichen Content. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was berichten, was wir so mitgebracht haben und lass uns da direkt mal starten.
Gerne. Also im Endeffekt ist es so, dass wir im Handels haben wir das so aufgebaut, dass so eine Art Ampelsystem reguliert, was wir teilen dürfen, was nicht teilen dürfen. Da sind die Produktmanager auch relativ stark hinterher, weil, wie Matze gerade schon gesagt hat, da werden wirklich selektiert die Leute, die dorthin dürfen. Das bedeutet auch wirklich, dass hier auch Internas erzählt werden, beziehungsweise auch Roadmap-Items, die wahrscheinlich erst in 1, 2, 3 Jahren kommen. Und das Ampelsystem läuft im Endeffekt so ab: Es gibt Folien und Slides, beziehungsweise Präsentationen, wo wir halt dann dort saßen und sie angeschaut haben. Grün heißt, wir dürfen scheren und drüber reden. Das machen wir heute. Gelb heißt, wir dürfen zu einem gewissen Zeitpunkt drüber sprechen. Seid gespannt, wir werden noch ein paar Podcasts machen zusammen. Und rot heißt, wenn wir das euch erzählen würden, dann hätten wir demnächst ja diesen Status nicht mehr und durften nicht mehr dorthin. Dementsprechend fokussieren wir uns heute nur auf das grüne Thema. Genau. Lass uns am besten mit den zwei Hauptprodukten beginnen heute. Und wir haben uns heute für den Podcast auch wieder für das Thema VBR und VBM fokussiert. Und würde ich auch sagen, Matze, dass wir direkt mit VBR beginnen.
Perfekt zum Thema VBR. Das wird die Version 12.1. Ehrlicherweise hätte es vielleicht auch die Nummer 13 verdient. Das heißt, was wir dort alles mitbekommen haben, das war eine so knapp 6 Stunden lange Session über neue Features in dieser Version. Und auch das Changelog ist kilometerlang. Das heißt, rein vom Feature-Set her hätte es auch eine neue Versionsnummer vertragen. Man merkt ganz klar, der Fokus ist extrem auf diese ganze Security-Schiene. Alles, was ich irgendwo im Bereich Antivirus, Anti-Ransomware tun kann. Deshalb für mich die provokative Frage, Falco, ist es überhaupt noch eine Backup-Software?
Bevor ich das beantworte, will ich noch ganz kurz auf das Thema Features eingehen. 6 Stunden waren es, ja? Ne?
Ja.
Wir haben, glaube ich, auch die Slides jetzt im Nachgang bekommen und es waren über 172 Slides. Also wenn wir das alles hier präsentieren oder durchsprechen wollen würden, dann wären wir echt lange beschäftigt mit. Also es ist auf jeden Fall eine Riesenmenge Informationen, die auf uns reinprasselt und wir wollen halt hier nur das Sinnvollste, sage ich mal, für die breite Masse auch scheren. Und alles weitere dann eben auf Anfrage am besten. Zu deiner Frage. Ich bin der klaren Meinung, dass wenn ich im Backup-System oder in meiner Datensicherungslösung diese ganzen Features brauche und erst dann erkenne, dass was schiefgelaufen ist, habe ich, sehr provokativ, vorne raus wahrscheinlich schon sehr viel falsch gemacht. Also wir reden ja hier auch mittlerweile von, in Anführungszeichen, SIEM-Systemen. Wir reden von Next-Generation-Firewalls. Wir reden von verschiedenen Pattern, die man beobachten kann. Von dem her ist es meiner Meinung nach sowieso schon zu spät, wenn es dir im Backup auffällt. Allerdings verstehe ich, warum die Hersteller das machen. Aus dem einfachen Grund, dass natürlich jemand, der organisiert vorgeht, zuallererst was angreift.
Ja, mein Backup und mein Backup-Server, das ist so der heilige Gral. Das heißt, da kann man mir an die Juwelen gehen und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich mich an die andere Umgebung machen, genau.
Deswegen verstehe ich es. Und man merkt natürlich auch dann an der Börse und auch von verschiedenen Ratinghäusern, sei es Gartner und Co., dass solche Sachen natürlich auch sehr hoch geratet werden, wenn es um diese ganzen Funktionen geht. Ich finde immer, das ist wichtig und die Veeam schafft es eigentlich auch, dass es dann doch noch simpel bleibt. Und dass es nicht einfach zu überladen ist und du gar nicht mehr weißt, was du tun sollst und ob du überhaupt noch zum Backup-Job konfigurieren kommst, in Anführungszeichen. Aber trotzdem sehr, sehr gut, was Veeam da alles bringt und auch wieder überlegt, wer die Veeam kennt, auch schon von früheren Versionen weiß, dass sie sich dreimal überlegen, ob sie einen Button irgendwo hin platzieren oder ob sie ein Feature irgendwo einführen, was dann zu komplexen Situationen, sage ich mal, führt. Deswegen würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein, Matze, und du erzählst uns mal, was da alles kommt im Security-Bereich.
Mache ich gerne. Im Wesentlichen sind es jetzt erstmal, sage ich mal, drei Elemente im Bereich Security, Malware, Scanning. Die werde ich jetzt in Reihe nach mal durchgehen und mal ein bisschen zu erläutern, was da im Bereich im Prinzip kommt. Beginnen wir mal mit dem Thema Inline Malware Scanning. Die Idee dahinter ist eigentlich simpel. Es soll bemerkt werden, wenn mit den Daten, die ich dort sichere, irgendwas nicht in Ordnung ist und das Ganze nicht erst beim Restore festzustellen. Das heißt, klassisch war das ja bisher so gedacht, kann ich ja ein Shure-Backup machen und damit prüfen, ob alles in Ordnung ist. Das Ganze ist aber meistens, wenn es überhaupt gemacht wurde, erst sehr zeitverzögert passiert und nicht möglichst nahe beim Backup an sich. Dieses Inline-Scanning kostet natürlich auch ein bisschen Performance. Das bringt Load of mal einen Proxy, spricht so von 25-30% mehr Proxy-Load. Vermutlich gut investiert an der Stelle, aber natürlich geht sowas nicht ohne zusätzliche Ressourcen. Was passiert unter der Haube? Es wird versucht zu erkennen, ob verschlüsselte Daten vorliegen und es wird auch geprüft, ob die in vorherigen Backups schon verschlüsselt waren. Und wenn hier etwas dazu kam, was vielleicht auffällig ist oder über gewisse Schwellwerte ist, dann kommt dort entsprechend ein Alert. Es werden im Wesentlichen zwei Dinge analysiert. Einmal natürlich, sage ich mal, die Größe und es wird geguckt, ob sich das Verhältnis zwischen verschlüsselten und nicht verschlüsselten Daten irgendwie signifikant geändert hat. Das Ganze ist auch besonders dann sinnvoll, weil das wird auch beobachtet, wenn Daten langsam Stück für Stück und vielleicht so unter dem Radar verschlüsselt werden und genau das soll an der Stelle eben auffallen. Man kann sich das so vorstellen, das erste Backup ist immer, ich sag mal, die Baseline, die ist quasi ohne Wertung. Und ab dann wird eben beobachtet. Das heißt, damit bestimme ich erstmal quasi mein Grundrauschen. Zusätzlich zu den oben genannten Punkten wird eben auch geschaut nach typischen README-Files, wo die Informationen zur Entschlüsselung drinstehen oder bestimmten Links irgendwo ins Darknet an der Stelle. Das Ganze klappt für VMware und Hyper-V-Backups und eben Backups, die ich mit Managed Agents erstellt habe. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das sogenannte Index-Scanning. Dort gehe ich eine Stufe tiefer und brauche deswegen auch das Thema Guest-File-Indexing. Das heißt, ich schaue wirklich in die virtuelle Maschine rein während dem Backup und dort nutzt Veeam eine sogenannte Extension-List, wo einfach böse Endungen draufstehen, die in diesem Kontext irgendwie bekannt sind und die wird fortlaufend aus dem Netz aktualisiert. Ich bekomme das auch offline hin und die ist dann eben auch signiert, einfach für Leute, die jetzt vielleicht keine Konnektivität ins Internet haben von ihrem Backup-Server. Und wird eben mit dem Inhalt, den ich dort wegsichere, verglichen. Neben der statischen Liste werden auch zufällige Erweiterungen erkannt. Und es wird einfach verglichen zwischen Backups, ob sich auffällig oft jetzt die Endung von Dateien geändert hat. Und so wird eben versucht zu erkennen, dass da was passiert. Geprüft wird auch das auffällige Löschen von Files, also wenn eine bestimmte Anzahl entfernt wurde oder eben wenn ein bestimmter Prozentsatz sich geändert hat. Auch das ist supported für VMware und Hyper-V und eben für beide Arten Agents, für die Managed Agents und die Standalone Agents. Der dritte Punkt ist ein nachgelagerter Prozess. Das heißt, das ist das, was das kann ich quasi kurz nach dem Backup machen. Das basiert im Prinzip im Wesentlichen auf dem Thema Shure Backup. Und da gibt es einen riesen Fortschritt. Das Ganze geht ohne Virtual Lab. Weil wer sich schon mal mit dem, Falco Stutz, da hat man lang drauf gewartet, wer sich schon mal mit dem Thema Virtual Lab und Shure Backup beschäftigt hat, weiß, das war oft so ein Hinderungsgrund. Das heißt, ich musste mich immer um das Thema Netzwerkkonfiguration, das Booten von Hypervisor-Ressourcen, die Konfiguration von dieser Appliance dort kümmern. Das war immer ein bisschen so ein Painpoint. Das hat quasi das Thema Shure Backup immer noch komplexer gemacht. Und für das, was hier gemacht wird, brauche ich eben kein laufendes Betriebssystem. Das geht eben, indem ich in die Backup-Files reinschaue. Und dementsprechend kann ich mir dieses virtuelle Lab an der Stelle sparen.
Ja, ich finde es eine super Geschichte, weil ohnehin ist Shure Backup ein Feature, was absolut unterschätzt ist aus meiner Sicht und einfach ganz, ganz selten benutzt wird. Und jetzt wird halt eine riesen Hürde genommen, und zwar das ganze Durchklicken eines Netzwerkes, eines Virtual Labs. Also die Adoption von dem Feature wird, glaube ich, auf jeden Fall größer sein als davor, denke ich mal.
Ja, genau. Bin ich ganz bei dir. Basierend ist das im Prinzip auf zwei Modulen, wenn man so möchte. Dem klassischen Antivirus-Scanning. Es gibt ja eine Liste, wo die supporteten Antivirus-Programme drin sind, das heißt, die ich out of the box benutzen kann. Ansonsten generell gilt, alle Antivirenprogramme, die ich per Command-Line ansprechen kann, die kann ich entsprechend auch nutzen. Das heißt, ich kann dorthin gehen und sagen eben, checke diesen Inhalt dieses Backup-Files. Das ist quasi ein Element. Und das zweite ist eben das Thema Yara Rules. Dort kann ich eben hingehen und zu sagen, ich möchte bestimmte Endungen, bestimmte Inhalte, bestimmte Dinge im Backup-File finden. Und wenn man mal ein Stück weiter denkt, Yara Rules ist ja irgendwie ein offener Standard, dann kann ich dort eben auch Dinge finden, die gar nichts unbedingt mit Ransomware zu tun haben. Zum Beispiel eben die Namen von Personen, irgendwas, was das Thema Confidential enthält, vielleicht Kreditkartendaten. Also ich habe die Möglichkeit, dort einfach in einem Ordner eigene Yara-Rules zu platzieren und meine Backups auf diesen Inhalt zu durchsuchen. Sicherlich auch aus diesem DSGVO-Gedanken interessant, wenn ich einfach prüfen möchte, stehen bestimmte Informationen in meinen Backup-Files. Genau. Das Ganze kann geplant passieren oder als On-Demand-Operation, wo ich eben sagen kann, ich möchte ich einmalig tun. Mit einem Rechtsklick und einem Scan-Backup kann ich das Ganze ausführen. Und auch damit so Use Cases abbilden wie, finde doch mal den letzten sauberen Restore Point. Also den letzten Restore Point, wo diese Daten oder diese Endung nicht enthalten ist. Das heißt, da gibt sich eine ganze neue Möglichkeit. Bin sehr gespannt, wie man das in der Praxis anwenden kann.
Genau. Nee, ich find's auch super. Und auch hier wieder, Veeam lässt dir wieder die Wahl, ne? Entweder du nutzt die eigenen Yara Rules, die du dir selber schreibst. Oder was sie auch gesagt haben vor Ort, war ja, dass sie auch ein GitHub-Repository, glaube ich, aufsetzen werden, um dort eben immer brandaktuelle Yara-Rules zu definieren für die ganzen aktuellen Ransomware-Patterns und Co. Und auch, was du gerade gemeint hattest, dass das gar nicht auch unbedingt sein muss, um für das Thema Security-Ransomware was zu machen. Sondern es kann ja auch sein, dass vielleicht innerhalb des Unternehmens irgendeine sinnvolle Anwendung dafür gefunden wird, um irgendwelche Patterns rauszufinden im Backup. Das ist also auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte und wie macht es hier einfach wieder einfach, dass es ja nicht gezwungen ist, sondern dass ich wieder entscheiden darf, wie ich es gerne hätte.
Genau, perfekt. Kann jeder das nehmen, was er braucht. Jetzt haben wir eine ganze Latte an Security- und Anti-Ransomware-Features durch. Wir haben aber noch ein paar Dinge mitgebracht, Falco. Was hast du uns denn noch so zu sagen?
Was habe ich noch zu sagen? Also sonstige Features, das war ganz eigentlich ganz witzig, dass wir es als sonstige Features jetzt definieren, weil es war, glaube ich, in den Slides irgendwie auf Slide 100 irgendwas. Aber weil das ganze Security-Thema so extrem gut besprochen wurde, wurde auch von der Veeam das als sonstiges deklariert, wo wir beide aber eigentlich gesagt haben, das ist so cool, müssen wir heute präsentieren, beziehungsweise diskutieren. Und dazu kommt auf den ersten Blick das Thema Key-Management-Server mit dazu. Also es wird die Möglichkeit geben, bald einen Key-Management-Server mit anzubinden, was bei vielen Produkten heutzutage der Fall ist. Hier muss man natürlich aufpassen, dass das sehr redundant ausgelegt ist, weil ohne Key-Management-Server ist dann auch dann das Problem dann da, dass man eventuell nicht mehr auf seine Daten zugreifen kann. Weil bei der Veeam wird es dann auch so sein mit 12.1, dass entweder oder, also entweder ich mache Passwörter oder ich mache KMS, da gibt es dann kein Zurück mehr. Was ganz cool ist, ist das Thema Syslog. Es wird eine Syslog-Integration geben. Hatten wir bis heute nur durch Agents und Dritthersteller gelöst, in irgendeiner Art und Weise, dass dann die Logs, die Veeam schreibt und auch die Event-Logs eventuell, dass die an den Syslog-Server weitergereicht worden sind. Das haben wir jetzt endlich in der Konsole mit drin, beziehungsweise in der Konfiguration. Finde ich auch eine sehr schöne Lösung. Von dem her, ja, endlich auch mal so zentrales Logging, was wir hier realisieren können. Security, da bleibt man noch ein bisschen bei dem Thema. Und zwar gibt es jetzt ein Vier-Augen-Prinzip für alle Löschoperationen in der VBA-Konsole. Heißt Backup-Jobs, Repositories, Backup-Files vor allem, dass ein zweiter Administrator das Ganze eben bestätigen muss. Ich denke mal, wir werden irgendwann noch ein Role-Based Access sehen. Aber das ist auf jeden Fall der erste. Das meistgefragte Feature. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Start, dass nicht einfach jemand, der halt Hoheit hat, über dieses System löschen kann. Und dass einfach ein zweiter Mensch das noch bestätigen muss. Finde ich sehr gut. Dann hatten wir ja in der Version 12 eingeführt bekommen den Best Practices Analyzer. Der wurde jetzt umbenannt und heißt jetzt Security and Compliance Analyzer. Und dieser Security and Compliance Analyzer hat jetzt deutlich mehr Regeln bekommen, deutlich mehr Checks. Es ist nicht mehr so einfach, den sofort auf grün zu bekommen. Es wird eine Weile dauern. Finde ich aber ganz cool, dass auch die Veeam sagt, hey, wir wissen, das System muss sicher sein, gerade weil wir vorhin besprochen hatten, dass wir mittlerweile wissen, dass die Backup-Hersteller direkt angegriffen werden und dass eben auch jetzt die Veeam sagt, das sind unsere Best Practices, das sind unsere Tipps und Tricks, die wir euch mitgeben, um das System sicher aufzusetzen. Wenn wir schon bei dem System sichern sind, dann reden wir auch vom Config-Backup. Das war ja in V12 möglich, schon auf Object-Storage zu legen. Und jetzt ist es noch cooler, weil jetzt kann man es auch auf Immutable Object-Storage, auf Immutable S3 legen. Dann weiter mit dem Thema Object Storage ist die Möglichkeit, jetzt auch ein Backup von einem Objektspeicher zu machen. Und das Schöne daran ist, dass ich sagen kann, ich kann entweder von Object zu Object sichern. Also sprich, ich sichere meinen S3-Speicher in der Cloud oder on-premises auf einen S3-Speicher, der bei mir irgendwo steht. Und Fun Fact, auch am Tape wird nicht gespart bei der Veeam. Es ist auch möglich, ein Backup von S3 auf Tape zu machen.
Ich muss zugeben, ich musste da so ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe. Nicht, weil ich das irgendwie schlecht finde, aber es wurde ja quasi jetzt lange Zeit versucht, das Thema Tape irgendwie wegzubekommen und witzigerweise eben auf den Einsatz von Object Storage zu drängen. Jetzt kommt das Thema Object Storage, ich sag mal, als Primärstorage und man muss es sichern. Und eine der Optionen ist, es wieder auf Tape zu schreiben. Hat zumindest für so einen kleinen Lacher gesorgt, auch wenn ich prinzipiell die Idee dahinter natürlich gut und kosteneffizient finde.
Absolut. Vor allem große Automobilkonzerne haben das Problem, dass sie ihre Daten, die sie auf S3 speichern, nicht gern nochmal auf einem S3 oder auf einem diskbasierten Speicher absichern oder backuppen möchten. Und da ist Tape eine gute Variante. Wo wir schon von Tape sprechen, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, Jaguar-Drives anzubinden. Das ist, glaube ich, auch ein Feature, was die letzten Jahre in Anführungszeichen sehr oft gefragt wurde. Also nicht nur MSFT und LTO, sondern auch jetzt IBM Jaguar. Finde ich ganz interessant. Und wenn wir schon bei IBM sind, dann machen wir noch gleich weiter. Wird es auch jetzt die Möglichkeit geben, in Zukunft DB2 zu sichern. Das war Stand heute auch nur mit Pre- und Postscripts möglich, wenn überhaupt man irgendeine Konsistenz hinbekommen hat. Und das Ganze ist supported für iX und Linux. Also es sind echt wirklich schon viele sonstige Features, die so deklariert worden sind, die relativ cool sind aus meiner Sicht. Wenn wir beim Thema NAS-Backup ankommen jetzt, da haben wir jetzt eine sehr, sehr schöne Funktion, die wir eigentlich, ich glaube, Matze, seit es die Veeam Explorer gibt, gibt es diesen Compare-Button im Active Directory, ne?
Genau, ich glaube, er kam ein bisschen später rein, aber ich finde ihn sehr mächtig. Also einfach sinngemäß für alle, die es noch nie gehört haben, ich habe irgendwo bei einem Benutzer die Telefonnummer fälschlicherweise geändert oder sonstige Konfigurationen, das Logon-Skript und sage eben Compare und dann sehe ich einfach, wie der User gestern aussah im Vergleich zu heute und kann dann einfach sehr schnell auch komplexe Änderungen feststellen. Und genau dieses Feature hat es jetzt auch in den Bereich vom NAS-Backup geschafft und das klingt erstmal einfach, ist aber durchaus ein mächtiger Vergleich
an der Stelle. Absolut, absolut. Vor allem, weil wir bei NAS-Backup meistens von unstrukturierten Pfeilerdaten sprechen, wo viel, sag mal, Undurchsichtigkeit herrscht auch bei den Unternehmen. Und dieses Feature Compare Production macht nicht nur den Compare und sagt mir, was hat sich geändert, sondern ich kann auch sagen, ich möchte dann auch nur das, was er erkannt hat, was sich geändert hat, auch zurückrestoren. Also das heißt, ich muss gar nicht manuell eingreifen, sondern ich kann im Endeffekt mit zwei Klicks meinen Stand von dem Tag, wo ich es vergleiche, oder dem Stand, wo ich es vergleiche, wiederherstellen. Was natürlich bei großen Pfeilern und unstrukturierten Daten Gold wert ist, absolut. Genau. Was auch Gold wert ist, was wir gerade schon gesagt haben, ist das Thema Show Backup. Wie gesagt, most underrated Feature und leider nicht so oft verbreitet. Was da jetzt neu ist, ist, dass wir jetzt VMs exkluden können. Für alle, die Show Backup nutzen, wissen ja, wir müssen Application Groups bauen, wir müssen diese Application Groups hochfahren und dann eben auf Basis von Application Groups oder Jobs, die ich verkette, dann meine Maschinen prüfen. Jetzt kann ich VMs exkludieren. Und was auch eine neue Möglichkeit ist in Zukunft, ist zu sagen, ich möchte gerne random irgendwelche Virtual Maschinen prüfen. Dafür hat man in der Vergangenheit nur Skripte nutzen können oder so einen kleinen Trick, indem man so eine Application Group baut mit einer einzigen VM und dann Backup-Jobs linkt. Ist nicht mehr notwendig. Ich kann jetzt einfach sagen, ich habe hier einen Schuh-Backup-Job, dort sind meine Beispiel 10 Backup-Jobs drin mit 1000 VMs, aber bitte prüfe mir einfach von diesen 1000 VMs immer nur 10 random gleichzeitig. Super, super entspanntes Feature. Macht es eigentlich auch wieder einfacher, das Ding zu adopten. Also ich hoffe, dass da noch mehr User auf das Thema Show Backup springen. Und wenn wir schon beim Thema Skripten sind, damit enden wir jetzt auch. Es wird nämlich für den VBR-Server eine Unattended-Installation geben, die ein bisschen entspannter ist. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gemacht hat. Mittlerweile ist es so, dass diese Unattended-Installation mit einem kleinen JSON-File, soweit ich weiß, ausgeführt wird mit irgendwie 12 Schaltern, wo ich sagen kann, ja, nein, installieren wir den Explorer mit oder auch nicht. Davor war das ein sehr langer Command-Line-Befehl, den man irgendwie ausführen musste und auch nicht gar nicht so einfach. Da gab es dann bessere Tools am Markt draußen, die das Ganze schneller ausgerollt haben, sowas wie Ansible oder Chocolaty. Und das hat jetzt Veeam auch in die VR 12.1 mit reingebracht.
Ich glaube, das fast wichtigste Feature in dem Ganzen hast du vergessen. Für alle diejenigen, die bisher nicht wussten, dass die F1-Taste in der Veeam-Konsole eine Funktion hat, nämlich die Hilfe aufzurufen im Browser, gibt es jetzt den AI Assistant. Und der durchsucht auf Chatbasis, sage ich mal, die Veeam Knowledge Base und beantwortet eben Fragen rund um Funktionen und Konfigurationen in Veeam und beherrscht durchaus auch komplexere Fragestellungen oder aufeinanderbauende Anfragen. Das heißt, ich bin sehr gespannt. Ich habe es schon gesehen und mal spaßeshalber sie getestet, auch mit irgendwelchen Scherzfragen. Macht einen ganz witzigen und netten Eindruck. Wenn es jetzt auch nicht das Killer-Feature schlechthin sein wird, bin ich sehr gespannt, wie man das im Alltag nutzen kann.
Und ja, es basiert auf ChatGPT im Background. Das Language Model ist ChatGPT, haben sie gesagt.
Ja.
Halt umgeändert für die gesamten Veeam-Informationen, die es halt so gibt. Ja, wir haben jetzt Veeam-GPT.
Ja. Bringt auf jeden Fall Erheiterung in den Backup-Alltag. Genau.
Absolut.
Ein wichtiges Thema noch für alle, die in irgendwelchen größeren Object-Storage-Umgebungen unterwegs sind oder vielleicht auch im Provider-Kontext, wie das jetzt vielleicht in der AU auch ist mit der AU-Cloud, war bisher immer ein Pain-Point, das Thema Object-Storage und der Mode, in dem die Daten per Object-Log dorthin geschrieben werden. Bisher gab es da nur den Compliance-Mode, was ich sag mal so der härteste Modus ist und auch eben der Cloud-Provider keine Chance hat, hier reinzugreifen und eben wirklich auf die Retention bzw. das Ablaufen der Retention angewiesen ist. Und hier gibt es den Governance-Mode im S3. Das heißt, ich kann in Veeam bestimmen, ob ich das eben, ich sag mal, eine Stufe softer gestalte, das Ganze, und dem Provider das letzte Wort lasse, die Daten eben entsprechend zu löschen. Was man wissen muss, das ist so eine All-or-Nothing-Entscheidung, geregelt über einen Registry-Key in der Konsole. Ich denke aber, das könnte durchaus dem einen oder anderen im Handling oder im Alltag helfen. Was wir zum Schluss noch haben, ist das Thema VBM Falco. Das ist ja so ein bisschen deine Homezone, dieses ganze Thema M365 Backup. Spätestens nach deinem Vortrag in Miami hat man das gesehen. Das heißt, gib uns da mal kurz ein Update. Was kommt da so Neues auf uns zu?
Ja, also das ist wirklich sehr, sehr spannend, was da eine Veeam vorhat in Zukunft. Das war leider ein bisschen Red Content, aber wir tun jetzt nur den grünen Content quasi präsentieren. Was es geben wird, ist das Thema Proxy Pools in Zukunft. Das bedeutet, vor der Version 8, also die Version 8 ist die jetzt demnächst irgendwann erscheinen wird, war es ja so, dass ich immer eine 1:N Beziehung hatte, sprich ein Proxy zu N Object Storage Systemen, beziehungsweise zu N Repositories. Und in der Version 8 wird es nämlich so sein, dass wir einen Proxy-Pool haben und in einem Proxy-Pool kann man sich wahrscheinlich wie so ein Scale-Out-Backup-Repo vorstellen, irgendwie 10 Proxys reinhängen kann und dann eben auch X-Buckets. Also jetzt haben wir wirklich eine End-to-End-Beziehung in dem Fall, was es halt für die Skalierung deutlich entspannter macht. Und jetzt ist auch noch ein Thema, was da dazu kommt zum Thema Skalierung, ist, dass ich nicht mehr entscheiden muss, welche Backup-Jobs ich auf welchen Repo ablege, sondern dass ich dann diesen Proxy-Pool auswählen kann. Und im Hintergrund liegt dann eben eine große zentrale PostgreSQL-Datenbank. Und ja, das bedeutet, es gibt keine JetBlue-Datenbank mehr. Und ja, das bedeutet, es gibt nicht mehr so viele Schmerzen. Heißt dann aber auch wirklich, ich kann dann einen großen Pool einfach als Target adressieren und meine Daten dorthin schreiben. Zusätzlich kommt auch das Thema Linux-Proxys mit dazu. Macht bei dem Produkt wie ein Backup für M365 auch deutlich mehr Sinn als bei VBR, weil immer die Frage kommt, wann ist denn der VBR auf Linux, wann ist denn der VBM auf Linux. Bei VBM ist es natürlich so, dass der Proxy auch wirklich die Daten zieht aus der Cloud, also aus M365 und auch auf den Repo abspeichert. Der eigentliche wie ein Backup für M365-Server macht ja gar nichts. Also der ist ja nur dort, um die Repos und Proxys zu orchestrieren. Aber der macht keine richtige Datensicherung. Also auch hier sehen wir, dass es wirklich einen sehr starken Fokus gibt auf Object Storage. Dabei merke ich gerade, ich habe vergessen zu sagen, dass dieses Proxy-Pool-Thema auch nur für Object Storage funktioniert. Also gar nicht für Disk. Wie gesagt, extrem großer Fokus auf das Thema Object Storage. Und da sieht man auch, dass einfach das ganze Thema On-Premises sichern auf Shares oder auf Disk viel, viel weiter aus dem Fokus rückt, wie es noch vor ein paar Versionen war. Also man hat in der ersten Version auch über SMB-Backups gesprochen, das haben wir ja alles einfach gar nicht mehr. Ja, und wenn das so kommt und es mit den Proxy-Pools gut funktioniert, dann ist das Thema Skalierung wirklich deutlich entspannter in Zukunft und wir müssen nicht mehr uns überlegen, dass wir 500 User auf ein Proxy, der nur ein Objekttyp in Anführungszeichen prozessiert, auf ein Repository speichert, sondern wir können wirklich wie mit dem Scale-Out-Backup-Repo auf ein Target das Ganze hinschieben und haben dann eben die Möglichkeit, auch dort einfach entspannt zu agieren.
Ja, top. Also für mich klingt es ein bisschen so, zukünftige Sizing, so dass ein Sizing jetzt in M365 war, machen wir so ein bisschen, ja, ich sag mal, komplexer, muss ja dann noch relativ viel links und rechts schauen. Das klingt für mich so ein bisschen, wie wenn man jetzt quasi in den, ich sag mal, kleineren Umgebungen unterwegs ist, dass das Sizing und die Skalierung einfach so ein bisschen an, ja, ich sag mal, Prio verliert und einfach so ein bisschen einfacher wird, weil ich vielleicht einfach auch viel, ich sag mal, mit so einem All-in-One-Setup erschlagen kann.
Absolut. Das haben wir auch, glaube ich, als Frage gestellt gehabt. Ja. Der Produktmanager für das Thema hat dann auch gemeint, ja, für bis x User, das wird auch definiert, sobald die Release Notes da sind von der V8, wird es also funktionieren. Für große Enterprise-Kunden mit mehreren 10.000 Usern wirst du dann wahrscheinlich trotzdem hingehen müssen und sagen müssen, ich nehme ein Proxy-Pool für das Thema Exchange, ein Proxy-Pool für das Thema OneDrive, aber auch da ist es deutlich entspannter, als nachher zig Proxys zu haben und hunderte von Repositories zu haben. Genau. Ja, das war das Thema VBM. Sprich, wie ein Backup M365. Wir haben jetzt, glaube ich, einen extrem Shortcut gemacht, weil so viele Slides, wie wir hatten, das kriegt man, glaube ich, nicht unter. Was ich aber noch fragen wollte, Matze, neben den ganzen Features, die wir jetzt gerade besprochen haben, was war denn dein Highlight von dem Summit an sich?
Genau, also mein Highlight war kein Feature oder keine neue Funktion, die in irgendeiner Art und Weise kommt.
Das dachte ich mir.
Ja, genau. Tatsächlich, am Ende der 3 Tage gab es eine Ask Me Anything Session. Das muss man sich so vorstellen, das ist wie im Produktmanagement, saß quasi gereiht vorne auf der Bühne und hat quasi alle Fragen entgegengenommen, die das Publikum so hatte, von wann kommt Feature X, mit wie geht's mit dem Produkt weiter, strategische Fragen, aber auch irgendwelche Dinge, die zum Lacher geführt haben. Das heißt, an der Stelle war das wirklich eine Ask-Me-Anything-Session. Das war für mich extrem informativ. Ehrlicherweise auch alles Red-Content, weil einfach auch Internas weitergegeben wurden. Aber natürlich wirklich ein tiefer Einblick in das ganze Veeam-Business. Und das war für mich mein persönliches Highlight, weil es einfach extrem spannend war und über 3 Stunden ging.
Kann ich auch absolut verstehen. Und das ist auch das, warum ich dieses Programm so sehr schätze. Weil ich kenne kein Community-Programm draußen am Markt aktuell von den anderen Herstellern, die wirklich so einen Fokus auf die Community legen. Also, wie du schon gesagt hast, jeder Produktmanager war dort vor Ort, also aus aller Welt. Ne? Wir reden nicht nur von Leuten aus Prag, sondern wir reden auch von Leuten aus den USA, aus Europa, die alle nach Prag gekommen sind, damit wir Fragen stellen dürfen. Und dieses Jahr hat es nicht geklappt, aber letztes Jahr war auch der CTO da, der Danny Allen von der Veeam, der das ganze Community-Programm ja auch sponsert. Also da sieht man wirklich, was die für einen Stellenwert da geschaffen haben und wie sie ihre Community schätzen. Ich finde das wirklich, gibt's in keiner anderen Community ja draußen, also am Markt, und dementsprechend ist es wirklich cool, dass man sehen kann, die kümmern sich um uns.
Perfekt. Ich glaube, damit haben wir unseren Zuhörern auch einen echt guten Überblick, auch in der Tiefe und in der Schnelle der Zeit, gegeben. Damit sind wir auch an dem Ende der heutigen Session angekommen. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Den 2 sympathischen und hochspezialisierten Kollegen kann man unendlich lang zuhören, nicht wahr? Sie freuen sich auf viele Reaktionen, Fragen und Gespräche rund um die VM-Welt. Kontaktieren Sie sie direkt oder senden Sie Ihre Anfrage an podcast@au.de.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.